Bitte schlagt noch einmal eure Bibeln auf in Nehemia, im Alten Testament, das Buch Nehemia, Kapitel 3. Wir beginnen heute Abend einen Abschnitt in dem Bericht von Nehemia, in Kapitel 3 bis Kapitel 7 geht das, wo wir die Abschrift des Wiederaufbaus der Mauern von Jerusalem haben. Und was wir betrachten, ich denke, dass Nehemias Liste wahrscheinlich ein bisschen schwierig zu lesen ist, die jetzt kommt. Und vor allem heute haben wir auch eine Liste wieder. Und ich denke, wir können sehr viel daraus lernen. So, lasst uns Gottes Wort nehmen und diese Liste Kapitel 3 gemeinsam lesen. Mit allen altertümlichen Namen, die darin sind. Und der Bericht, wie das Volk Gottes, als sich an der Mauer Jerusalem verteilt hat, um sie wieder aufzubauen. Und auch angebetet hat. Und Eliaschib, der hohe Priester, machte sich auf, samt seinen Brüdern, den Priestern, und sie bauten das Schaftor. Das heiligten sie und setzten seine Türflügel ein. Und sie bauten weiter bis zum Turm Meer. Den heiligten sie und bis zum Turm Hananel. Neben ihm bauten die Männer von Jericho. Auch Sakur, der Sohn Imris, baute neben ihm. Und das Fischtor bauten die Söhne Senas. Sie deckten es mit Balken und setzten seine Türflügel ein, seine Schlösser und seine Riegel. Neben ihnen besserte Meremot aus, der Sohn Urias, des Sohnes Hakos. Neben ihnen besserte Meschulam aus, der Sohn Berechias, des Sohnes Sesabels. Und neben ihnen besserte Zadok aus, der Sohn Banas. Neben ihnen besserten die Leute von Tekoa aus. Aber die Vornehmen unter ihnen beugten ihre Nacken nicht zum Dienst für ihren Herrn. Das alte Tor besserten Jojada, der Sohn Paseachs, und Meschulam, der Sohn Resodias, auf. Sie deckten es mit Balken und setzten seine Türflügel ein, seine Schlösser und seine Riegel. Neben ihnen besserte Meletia aus, der Gebenite, und Jadon, der Meronotiter, samt den Männern von Gibeon und von Mizpah, die der Gerichtsbarkeit des Statthalters jenseits des Stromes unterstanden. Neben ihnen besserte Uziel aus, der Sohn Hachaias, einer der Goldschmiede. Neben ihm besserte Hanania aus, ein Salbenmischer. Sie stellten Jerusalem wieder her bis an die breite Mauer. Neben ihnen besserte Refaia aus, der Sohn Hurs, der Oberste des halben Bezirks von Jerusalem. Neben ihnen besserte Jedaja aus, der Sohn Harumaths, und zwar gegenüber seinem Haus. Neben ihm besserte Hattus aus, der Sohn Hasabnias, Malchia, der Sohn Harims, und Haschub, der Sohn Pachat Moabs, besserten einen weiteren Mauerabschnitt aus und den Ofenturm. Neben ihm besserte Shalum aus, der Sohn Haloes, der Oberste des anderen halben Bezirks von Jerusalem, er und seine Töchter. Das Taltor besserten Hanun und die Bürger von Sanoach aus. Sie bauten es und setzten seine Türflügel ein, seine Schlösser und seine Riegel. Dazu 1000 Ellen an der Mauer bis zum Misttor. Das Misttor aber besserte Malchia aus, der Sohn Rechabs, der Oberste über dem Bezirk Beth-Kerem. Er baute es und setzte seine Türflügel ein, seine Schlösser und seine Riegel. Aber das Quelltor besserte Shalum aus, der Sohn Kolhoses, der Oberste des Bezirks Mispa. Der erbaute und überdachte es, setzte seine Türflügel ein, seine Schlösser und seine Riegel. Dazu baute er die Mauern am Teich Siloa beim Garten des Königs, bis an die Stufen, die von der Stadt Davids herabführen. Nach ihm besserte Nehemia aus, der Sohn Asbuks, der Oberste über die Hälfte des Bezirks Beth-Shur, bis gegenüber den Gräbern Davids und bis an den künstlichen Teich und bis an das Haus der Helden. Nach ihm besserten die Leviten aus, Rehum, der Sohn Banis. Neben ihm besserte Hasabia aus, der Oberste über die Hälfte des Bezirks Kehila für seinen Bezirk. Nach ihm besserten ihre Brüder aus, Bavai, der Sohn Henadats, der Oberste über die andere Hälfte des Bezirks Kehila. Neben ihm besserte Esa, der Sohn Jeschuas, der Oberste von Mizpah, einen weiteren Mauerabschnitt aus gegenüber dem Aufstieg zum Zeughaus am Winkel. Nach ihm besserte Baruch, der Sohn Zabais, mit Eifer einen weiteren Mauerabschnitt aus vom Winkel bis an die Haustür Eliaschibs, des Hohenpriesters. Nach ihm besserte Meremot, der Sohn Urias, des Sohnes Hakots, einen weiteren Mauerabschnitt aus von der Haustür Eliaschibs bis an das Ende des Hauses Eliaschibs. Nach ihm besserten die Priester aus, die Männer aus der Jordanebene. Nach ihnen besserte Benjamin und Haschub, besserten Benjamin und Haschub ihrem Haus gegenüber aus. Nach ihnen besserte Asaria aus, der Sohn Maaseias, des Sohnes Ananias, bei seinem Haus. Nach ihm besserte Binui, der Sohn Henadads, einen weiteren Mauerabschnitt aus, vom Haus Asarias bis zum Winkel und bis an die Ecke. Palal, der Sohn Usais, besserte gegenüber dem Winkel und dem oberen Turm aus, der am Haus des Königs vorspringt, bei dem Kerkerhof. Nach ihm Pedaja, der Sohn des Parsch. Die Tempeldiener aber wohnten auf dem Ophel bis gegenüber dem Wassertor im Osten und dem vorspringenden Turm. Nach ihm besserten die Leute von Tekoa einen weiteren Mauerabschnitt aus, gegenüber dem großen vorspringenden Turm und bis an die Ophelmauer. Von dem Rostor an besserten die Priester aus, jeder seinem Haus gegenüber. Nach ihnen besserte Zadok aus, der Sohn Imers, seinem Haus gegenüber. Nach ihm besserte Shemaja aus, der Sohn Shechanias, der Hüter des Osttores. Nach ihm besserten Hanania, der Sohn Shelemias, und Hanun, der sechste Sohn Zalafs, einen weiteren Mauerabschnitt aus. Nach ihm besserte Meschulam aus, der Sohn Berechias, gegenüber seiner Tempelkammer. Nach ihm besserte Malchia, ein Goldschmied, aus bis an das Haus der Tempeldiener und der Händler, dem Tor Miskat gegenüber, bis zu dem Obergemach an der Mauerecke. Und zwischen dem Obergemach an der Mauerecke und dem Schaftor besserten die Goldschmiede und die Händler aus. Amen. Soweit das Wort Gottes. Lasst mich kurz ein bisschen Wasser trinken. Eine der leichten Dinge im Leben ist es, Vorsätze zu fassen und Versprechen abzugeben, aber es ist eine andere Sache, es auch zu tun. Und der Abschnitt in der Schrift zeigt uns, dass nicht nur die Arbeit angefangen wird und vorgenommen wird, sondern dass sie auch durchgeführt wird. Wenn ihr jetzt mit mir das ganze Lesen durchgehalten habt, ohne dass ihr komplett abgelenkt worden seid, dann habt ihr euch vielleicht gefragt, wie ist das alles hier für uns überhaupt relevant? Wie hier alte Leute in einem altertümlichen Volk eine altertümliche Mauer ausbessern. Besonders wo jetzt die Mauern halt und die Tore, was alles nicht so relevant für uns scheint. Was hat das mit uns zu tun? Aber Freunde, ich möchte euch zeigen, dass wir besonders erkennen, wir haben hier einen einfachen Bericht, wie Gottes Volk dient, um Gottes Ehre willen. Und dass wir Königreichsprinzipien daraus ziehen können, für jedes einzelne Kind Gottes, wie es den Herrn des Himmels verherrlichen kann. Es sind vier Dinge, die ich uns heute aus diesem Abschnitt zeigen will, das wir gerade gelesen haben, die für uns instruktiv sein können als Christen. Das erste, ich möchte, dass ihr erkennt, das Werk wurde geleitet von Männern Gottes. Das ist vor allem in Vers 1 und dann auch durch den späteren Teil von Kapitel 3. Das zweite, das Werk ist vollbracht durch verschiedene Leute. Das passt auch mit dem, was wir heute Morgen gelesen haben. Gott gefällt es, verschiedene Leute für seinen Dienst und zu seiner Herrlichkeit und dem Wohl seiner Gemeinde einzusetzen. Hier sind einige Namen und auch Berufsstände, die in diesem Abschnitt genannt werden, die jetzt nicht unbedingt so viel Sinn machen, aber sie machen himmlisch gesehen viel Sinn für den Herrn, der den zum Dienst aufruft. Drittens möchte ich euch zeigen, dass dieser Dienst ist zu Hause und auch entfernt. Wir haben ein Werk zu tun, daheim und auch gegenüber unserem Haus, aber auch auf der ganzen Welt. Und das vierte, das Werk wurde fortgesetzt, bis es vollendet war. Das Werk wurde fortgesetzt, bis es vollendet war. Es war nicht nur ein halbes Werk oder eine Ermüdung. Ja, ich habe meinen Teil getan, jetzt kann jemand anderes weitermachen. Stattdessen hat Gottes Volk das Werk weitergesetzt, bis es vollendet war. So, lasst uns nochmal Vers 1 lesen. Der erste Punkt. Das Werk wurde geleitet von Männern Gottes. Ihr erinnert euch, dass das Wort kam zu Nehemia, als er im Palast des Königs war in Susa. Und das war schrecklich, was er gehört hatte. Er hat über den Zustand der Stadt Jerusalem gehört, dass sie in Trümmern lag und dass das Volk Gottes im Schande war. Und das hat sein Herz verletzt und auch seine Gedanken beschäftigt. Das hat uns beschäftigt, jetzt die Effekte, die es auf Nehemia hatte und wie Gott eine Tür geöffnet hat, dass er nun dem Volk Gottes dienen konnte. Und nicht nur das, sondern wir lasen und studierten auch, dass Gott diese Tür öffnete und Nehemia ging hindurch und kam auch zur Stadt Jerusalem. Er war ein weiser Anführer und er kam, als er dorthin kam, hat er erstmal 3 Tage gewartet und dann ging er hinaus mit nur ein paar Freunden, mit einem Esel unter ihm und er hat einfach mal gesehen, was das Werk eigentlich war, das vor ihm lag. Er hat die Informationen genommen, die er gesammelt hatte, um eine Vision aufzustellen für das Werk des Volkes Gottes. Das haben wir letzte Woche betrachtet. Und wie das Volk Gottes auf diesen Aufruf reagiert hat, dass sie sich selber verpflichtet hat, dieses Werk auch zu tun. Und als wir das auch gesehen haben, was wir auch in den kommenden Kapiteln sehen werden, ist die wachsende Opposition gegen dieses Werk, wo Menschen neidisch waren, dass jemand hier das Wohl des Volkes Gottes suchte. Und hier ist aber auch, wie das Werk nun in Aktion tritt. Die ganze Stadt ist von Feinden umgeben und die Mauern sind am Boden. Und es ist nicht genug, dass nur ein guter Vorsatz da ist, sondern die Mauern mussten wirklich gebaut werden. Denn sonst wird das Volk Gottes weiterhin auch weiterhin Schande erleben oder vielleicht auch einen militärischen Angriff. Und so war es hier nun der Beginn. Eliashib, der Hohepriester, er stand auf, ein Mann Gottes, mit seinen Brüdern, den Priestern, und sie begannen diesen Dienst des Mauerbaus. Und ihr denkt vielleicht dachtet ihr, dieses Werk würde begonnen bei diesem General, dem hohen Mann, dem Nehemia. Nee, tatsächlich, der Nehemia verstand, dass er einen Platz hatte, aber das hier war ein Werk, das geistliche Dimension hatte und was ich auch sagen könnte, es ist sogar vor allem geistlich. Und dass das Volk Gottes, wenn sie heilig sein sollten, mussten vor allem geführt sein von den Dienern des Wortes, des Evangeliums, die aufstehen in der Zeit der Not, um Gottes Volk zu führen, zu dem, das zu tun, was Gott will. Und wo nun der Ruf auch wirklich real wird. Es war sonst nur ein Mann, der predigte, die Predigten zu lesen und Gottesdienste zu halten. Er war ein Mann, der nun als Mann Gottes aufstehen musste und das Volk Gottes auch physisch führen sollte, um ein Werk zu tun, das außerhalb der normalen Begrenzungen seines Berufes ist. Wenn du aufbauen willst, dann wirst du wahrscheinlich, wenn du einen Zaun bauen willst über deinen Garten, dann wirst du wahrscheinlich nicht mich rufen. Aber wenn es einen heiligen Ruf gibt, wie diesen Ruf, wo Gott tun kann, was er will, und dieser Dienst musste beginnen mit einem Priester, von einem Mann Gottes. Und sie bauten an einem bestimmten Ort. Sie fingen an beim Schaftor. Das ist eines der 5 nördlichsten Toren, so eine Art Pizzastück von Jerusalem, wenn wir Jerusalem so betrachten, dann war das nördlichste Stück. Habt ihr vielleicht einige Ahnung, was da passiert? Das Schaftor ist das Tor, durch das Pilger hindurchgehen, wenn sie Schafe hindurchführten, wenn sie Schafe zum Opfern brachten. Es ist ein Pilgertor. Es ist ein wichtiger Ort. Es öffnet das Tor zum Tempelbezirk des Volkes Gottes. Dort gehen sie hinein, nach einer langen und beschwerlichen Reise und die Psalmen des Aufstiegs singen, gehen sie durch das Schaftor nach Jerusalem hinein. Mit ihnen führend die besten Schafe und Lämmer, sodass sie sie opfern mögen, um Gott damit anzubeten, damit sein Zorn abgewendet werde von dem Volk Gottes. Warum haben sie dort angefangen? Nun, es ist deswegen, wegen diesem herrlichen Prinzip, dass es keine größere Priorität gibt im Leben des Volkes Gottes als die Anbetung Gottes. Es hat physisch und militärisch keinen Sinn gemacht, aber es hat geistlich Sinn gemacht, mit diesem Schaftor anzufangen. Alles kann am Boden liegen, aber die Priester mussten dort anfangen, was das Wichtigste war, und zwar das Tor zum Tempel, dass das Volk Gottes anbeten konnte im Frieden. Das Wichtigste für sie war, dass der Frieden der Religion, dass Gott angebetet werden konnte. Und es ist nicht nur das, dass sie das Tor aufgebaut haben, sondern sie haben noch was anderes gemacht, das sonst von niemandem in diesem ganzen Bericht gesagt wird. Sie taten noch was anderes. Sie haben es geheiligt. Sie haben ihre Tore eingesetzt, aber sie haben dieses Tor auch geheiligt. Versteht ihr das? Es heißt ganz einfach, sie haben das Blut eines Opfers auf dieses Tor gesprengt, damit es gereinigt würde, damit es eine Sache sein, die genutzt sei zum heiligen Zweck, und zwar, dass der Gottesdienst sofort wieder eingesetzt werden konnte. Das Werk wurde geführt von Männern Gottes. Lass mich einfach sagen, wir leben in einem Zeitraum, wo gottesfürchtige Männer die sein müssen, die aufstehen. Wir können nicht einfach nur ein Kommentar absetzen und irgendeinen Vorsatz fassen, sondern wir müssen auch diesen Worten Taten folgen lassen. Wir müssen Männer sein, die die Priorität auf die Anbetung und den Gottesdienst Gott gegenüber setzen, dass wir Gottes Volk dahin führen, zum wichtigsten Ruf, den es im Leben eines Menschen gibt. Was ist das höchste Ziel des Menschen? Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihn zu erfreuen. Dass wir ihn anbeten. Das muss unser erstes Ziel sein für das Volk Gottes. Für immer. Dass wir aufstehen, dass Menschen aufstehen und dass sie geführt werden zu ihrem Gott, dass sie auch gestärkt werden, ihm zu dienen, in jedem Bereich des Lebens. So müssen Männer aufstehen, so wie für Männer, für Frauen, für Goldschmiede, für Töchter, für Söhne, für alte Männer, für Frauen und Kinder. Dieses Werk ist geleitet worden von gottesfürchtigen Männern. Männer, wenn ihr das heute Abend hört, strebt danach, Führer zu werden und prioritisiert das Wort Gottes in euren Familien und in unserer Kirche. Macht nicht nur irgendwelche hohen und eigensinnigen Vorsätze, sondern lasst diesen Worten auch Taten folgen. Das Zweite, was ich euch in diesem Abschnitt zeigen will, ist, dass Werk Gottes von verschiedenen Leuten vollbracht wurde. Wir haben bereits den Hohepriester Eliaschib gesehen, aber auch die Priester. Das waren Männer, die das Werk begannen. Aber es waren noch viele andere. Ich habe jetzt nicht so viel Zeit, mir die Zeit genommen, alle jetzt zu zählen. Das sind einige wie Tekoiten. Wir wissen auch nicht genau, es sind verschiedene Leute aus einer Stadt. Es sind viele Leute, die hier aufgezählt sind. Und die eine Gruppe, die wirklich, wirklich aufsehenerregend ist, sind Leute von anderen Städten, von Dörfern. Wir haben verschiedene Leiter, die aufgeführt sind aus der Stadt Jerusalem, auch die Priester und Leviten. Wir können auch davon ausgehen, dass das wahrscheinlich Leute aus Jerusalem waren, aber wir haben auch Leute von Gibeoniter, die erinnert euch an den Bund, den sie mit Josua geschlossen hatten, diesen törichten Bund. Aber es gibt noch ein anderes Volk. Es waren auch Leute, die einen Bund mit Israel geschlossen hatten, aber sie hätten das jetzt nicht tun müssen. Aber dann gibt es auch die Tokaiten, die südlich von Jerusalem lebten, vielleicht 5 Kilometer davon entfernt. Dann sind die Männer Jerichos, die im Nordwesten sind, vielleicht 15 Meilen, also 20 Kilometer oder 18 Kilometer. Dann noch die Männer von Mizpah, die nördlich von der Stadt sind, vielleicht 7 Kilometer, wenn es stimmt. Dann sind es die Männer von Meremoth und von Beth Hatarim und Kila und anderen Dörfern, Städten, die vielleicht auch nicht in der Liste stehen. Es sind Leute von verschiedenen Orten hier. Leute, die jetzt nicht irgendwas, die jetzt keinen Zweck und Nutzen von dieser Mauer haben, außer dass halt, dass die Israeliten an diesem Ort wieder eingesetzt sind. Aber sie hatten doch einen Eifer, einen Wunsch, ein Verlangen um das, um die Ehre Gottes und der Einsetzung seines Tempelgottesdienstes. Und dann gibt es hier noch die Vornehmen, die Regierenden. Einige von einem halben Bezirk, von Jerusalem zum Beispiel, die sind auch dort und arbeiten, sind zum Beispiel auch wie Politiker, könnt ihr euch so vorstellen, die vielleicht auch Dienste haben, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden, aber auch sie, aber vielleicht sind ihre Dienste auch von denen, die über ihnen stehen, eingesetzt. Aber stellt euch mal einen Politiker, der sowas tut, das können wir uns heute wahrscheinlich kaum vorstellen, auch damals nicht, außer natürlich für die Vornehmen von Tekoa in Vers 5, die Vornehmen das nicht machten, die ihre Nacken nicht beugten zum Dienst für ihren Herrn. So ist hier ein Kontrast. In Vers 12 haben wir, was für die altertümliche Welt nun sehr einmalig ist. Wir haben von Shallum, den Sohn von Halloes, der Oberste von einem halben Bezirk von Jerusalem, er und seine Töchter. Das ist besonders, das ist einmalig, vielleicht denkt ihr heute nicht viel drüber, ja, Frauen arbeiten. Naja, vielleicht arbeiten sie sehr viel, manchmal machen sie es auch besser als Männer, sie haben viele Begabungen. Aber in der altertümlichen Zeit war das völlig revolutionär, sowas zu schreiben. Es ist einmalig. Das war nicht normal und üblich. Die Arbeit der Frauen war daheim. Und hier ist dieser Mann mit seinen Frauen in Vers 12. Mit seinen Töchtern, Entschuldigung. Und dann gibt es auch zwei Klassen von Menschen in Vers 8, die ganz beachtlich sind. Wenn ich jetzt ein Haus bauen lassen würde, dass da ein Goldschmied und ein Seitenmischer ist, dann wäre ich sehr besorgt über den, der das veranlasst hat. Warum machten sie das? Es ist ein Goldschmied, ist nicht eher seine Begabung, dass man Dienste, Ringe oder so Halsketten macht. Was macht ein Goldschmied denn jetzt hier an der Mauer? Der Ruf Gottes lag auf seinem Herzen. Was macht ein Seitenmischer hier? Wie kann man einen Seitenmischer zu einem Mauerbauer machen? Aber die Seitenmischer sind sogar mehrere. Es ist auch sehr einmalig. Es gibt ja sogar mehrere hier in dem Text. Das ist auch sehr ähnlich. Die waren nicht gewohnt, hier militärisch verteidigende Mauern zu bauen. Auch die Leviten, das waren die Leute von Stamm Levi, die auch eine Rolle hatten in der normalen Instandhaltung des Tempels. Und dann haben wir auch die Tempeldiener und auch Händler. Wir haben ein ganzes Heer von Söhnen und Vätern. Wir haben Gemeinschaften von Leuten. Wir haben eine ganz unterschiedliche, diverse Liste. Das waren auch zum Teil das sind aber alles Leute, die jetzt keine handwerklichen Begabungen haben oder sondern die. Aber erkennt ihr, wer da nicht erwähnt wird? Wer hier tatsächlich offensichtlich absent ist? Und zwar Bauer, Baumeister oder Soldaten. Es wird uns nicht einmal gesagt, dass Nehemia mit seinen militärischen Anhängsel bauen würde, die von Persien kam. Hier ist eine Liste von denen, die es getan hat, und er macht das im Besonderen. Warum ist diese ganze Liste aufgeschrieben wurde? Er möchte klar machen, dass diese herrliche Wahrheit, dass Gott es gefällt, alle Arten von Menschen zu gebrauchen für seine eigene Herrlichkeit. Und dass er oft Menschen ruft, zu Dingen ruft, die weit jenseits ihrer Fähigkeiten stehen. Aber dass er sie befähigt zu diesem Werk. Erkennt ihr das? Das ist die Geschichte der Macht Gottes inmitten seines Volkes. Warum ist das so wichtig? Nun, weil Gott dich ruft, wenn du ein Christ bist, dass du auch zu Dingen gerufen wirst, zu denen du nicht fähig bist. Es gibt auch in der Bibelschule oft den Ruf, Gott ruft nicht die Begabten, sondern er begabt die Berufenden. Er sucht nicht nach Leuten, die Expertise in Mauerbau haben, die tolle Designs machen können, um eine tolle Festung bauen zu können. Nein, er gebraucht die Leute, die ein Verlangen nach seiner Herrlichkeit haben. Er ruft sie in den Dienst und er befähigt sie zum Wohl der Kirche. Er gebraucht Leute, die keine Befähigung haben, aber außerdem, dass sie zum Gott des Himmels gehören, dass sie Kinder Gottes sind. Keine andere Auszeichnung. Jetzt, wenn du das jetzt nicht kannst, mach mal, du bist ein IT-Arbeiter, du bist vielleicht einer, der Kinder lehrt, ein Student bist du vielleicht, du bist vielleicht ganz verschieden, vielleicht einer, der in einer Fabrik oder einer, der Schiffe überschaut oder der im Wareneingang arbeitet, nicht Schiffe, im Wareneingang arbeitet, aber ganz unterschiedlich. Und du denkst vielleicht, wie kann ich schwere Dinge tun? Wie kann ich besondere Aufgaben übernehmen? Wieso sollte Gott mich jemals berufen, um zu gehen und vielleicht ein Haus in Afrika bauen? Wieso sollte Gott mich rufen zu einem Dienst, irgendwo Hungrige zu speisen, wo ich kaum ein Tiefkühlgericht aufbereiten kann? Wie sollte ich in der lokalen Gemeinde dienen? Ich habe Angst vor Leuten. Mein bester Ort ist in der ruhigen Ecke daheim, wo ein Buch mit mir ist und wo ich mit niemandem reden muss. Aber die Realität ist, dass Gott dich gebrauchen kann, um seines Königreichs willen. Männer und Frauen und Kinder, alle Arten von Volken, auch die Goldschmiede und Salbenmischer, er kann dich nutzen, alt und jung, für sein Königreich. Männer des Buches, die zum Seminar gehen, die studieren, für wichtige Dinge, um seine Herrlichkeit willen, dass sein Reich gebaut wird. Denk, Satan will, dass du etwas über dich glaubst, über dich und Gott, nämlich, dass du nicht der bist, der Gott dich nutzen kann und dass es Gott auch nicht gefallen könnte, dich zu gebrauchen. Aber dieser Abschnitt ist ein Bekenntnis, dass Gott gerade Leute wie dich gebrauchen kann. Wenn wir also diese alte Liste studieren, dann möchte ich, dass du davon ermutigt bist, gestärkt bist, dass du ermutigt und herausgefordert bist, schwere Fragen zu stellen über Gott und sagst, Gott, ich bin dein, gebrauche mich. Dass du auch mit weichen Händen doch Steine bearbeiten kannst, um seines Königreichs Gottes willen. Gebrauche mich, Herr, sende mich, rüste mich aus, um ein Werk zu tun, für das ich nicht ausgebildet wurde. Schenk mir notwendige Gaben für dieses Werk. Bete auf diese Weise zum Herrn und guck mal, was passiert. Dass er vielleicht auch für diesen Dienst dich bereiten mag. Was für einen Kontext gibt es hier noch? Dieser Abschnitt berichtet uns über einen, wo manche hier für ihr Haus gearbeitet haben und manche außerhalb von ihrem Haus. Hier sind ja Leute aus verschiedenen Städten, Mispa, Jericho, Kela und andere Städte. Die waren nicht von Jerusalem, aber sie sind dort. Es geht um die Mission Gottes. Sie haben den Ruf von Gott bekommen. Und nochmal, lass mich dich erinnern, sie haben nicht diese Arbeit getan, um irgendeinen Nutzen daraus zu gewinnen. Sie haben keinen Nutzen gehabt von der Verteidigung der Stadt Jerusalem. Wenn jetzt irgendjemand die Stadt Jerusalem, wenn sie keine... Das ist schwierig. Wenn ich jetzt weit weg bin, na gut, da komme ich schlecht rein, wenn dann angegriffen wird. Das ist vielleicht von hier aus so weit wie Tübingen. Das ist ziemlich weit. Also werde ich da jetzt im Angriffsfall nicht viel Nutzen haben von der Mauer. Aber das waren Leute Gottes, Männer und Frauen, die dem Herrn gedient haben und auch den Herren. Und sie hatten ein Verlangen für die Herrlichkeit Gottes. Sie mussten das nicht tun, aber sie wollten dieses Werk tun. wie ein Mensch, der von Mississippi nach Stuttgart geht, oder andere, die quer über die Welt reisen, die um Gott zu dienen, daheim und in anderen Ländern. Er hat mich hierher gerufen, aber er mag auch dich woanders hinrufen, in ein anderes Land, um dort zu dienen. Und oft, wenn Leute christlichen Dienst bedenken, dann denken sie immer nur, wir müssen irgendwo hingehen, zu dem Volk, zu den Leuten, um diesen Dienst zu tun. Und wir müssen den Dienst dort tun und dann kommen wir wieder heim. Und wenn ich in meinem Leben muss ich hier einen Dienst tun, Evangelist, habe mal in Ungarn gedient und Haiti. Ich muss in Nepal dienen und Indien. Gott hat mich da befähigt, zu all diesen Orten zu gehen. Aber hier ist auch etwas, und das ist natürlich etwas, was viele denken, aber hier in dem Abschnitt wird auch ein Dienst beschrieben, der jetzt nicht so attraktiv gezeigt wird, nämlich der Dienst vor der Haustür. Aber ich denke, das ist hier die Wahrheit, auch wenn jetzt manche sagen, Pastor, du überziehst hier ein bisschen die Bedeutung vom Text. Nee, aber wir haben hier Männer wie in Vers 23, der Mann Haschub, der die Mauer gegenüber seinem Haus ausbesserte. Der Dienst, zu dem Gott ihn also rief, war direkt gegenüber seinem Haus. Es waren scheinbar Leute, die eine sehr tolle Sicht hatten auf, also wenn die Mauer nun gebaut war, hatten sie eine tolle Aussicht auf eine Mauer. Manche wollen vielleicht irgendwie, sie haben jetzt hier die Mauer repariert, direkt vor ihrem Haus. Vor ihrer Haustür. Und das ist der Kontext, in den Gott sie hineingestellt hat. Das ist jetzt nicht unbedingt vielleicht attraktiv, aber Gott hat sie dahingestellt. Direkt vor ihrer Haustür. Und in Vers 30 haben wir den Hanania oder Meshulam, genau. Und wir haben auch andere in der Liste, die direkt vor ihrer Haustür den Dienst getan haben. Wie viel kann Gott uns hier rufen, auch direkt vor unserem Haus zu dienen? Ich lebe in einer kleinen Nachbarschaft, wo viele, viele Leute sind. Ich bin jetzt über ein Jahr schon und ich treffe immer noch Leute, die ich überhaupt noch nie gesehen habe. Oder wenn ich sie gesehen habe, habe ich sie nicht wirklich wahrgenommen. Leute, die wahrscheinlich in keiner Kirche heutzutage sind und auch heute Morgen nicht waren, die den Herrn Jesus Christus nicht kennen und die nicht bekennende Christen sind. Ich denke, ich habe jetzt von einem Freund, von meinem Vorgänger Steve und Hillary, habe ich einen Bericht bekommen, dass da ein Gläubiger ist. Aber wie viele Leute kann ich schon treffen, wenn ich zur U-Bahn gehe oder wenn ich zum Lidl gehe? Nur hier gegenüber der Straße, wie viele Dienstmöglichkeiten gibt es da? Wie geht es dir? Bist du vielleicht gerufen zu dem Dienst wie Benjamin, Haschub und Meshula, dass Gott dich da beruft, wo er dich gerade hingestellt hat? Viele von euch sind vielleicht nicht von hier, die sind von anders hierher geführt, aber andere sind von hier, du warst dein ganzes Leben hier. Bedenke, zu was Gott dich berufen hat, um die Mauer zu bauen, um das Königreich Gottes zu stärken und einzusetzen, und sein Volk einzusetzen. Auch gegenüber, auf der anderen Straßenseite und auf der ganzen Welt. Und dann gibt es noch hier einen. Und hier ist noch einer, Elias Medeiros. Das ist ein Missionarsprofessor. Der ist erst dieses Jahr in Ruhestand gegangen. Ein wunderbarer Mann, der von Gott gebraucht wurde, brasilianisch. Und er ist hingegeben am brasilianischen Volk. Und er war ein lauter Mann und so war er immer sehr fröhlich. Und wenn ich mit ihm Theologie diskutiert habe, dann hat er immer gesagt, ja, es ist wahr, aber nun zeige mir diese Wahrheit, indem du sie umsetzt. Und das war sein Satz. Das ist in mein Volk, in mein Denken eingraviert. Denk über das Werk des Dienstes. Dass wir Dienst tun müssen gegenüber der auf der anderen Straßenseite und auf der ganzen Welt. Auf der anderen Straßenseite und auf der ganzen Welt. Es gibt hier einen Kontext, wo Gott dich hineingestellt hat und wo Gott dich auch hinrufen will. Bedenke diese Dinge. Lass nicht den Dienst zu Christus irgendwas sein, was andere Leute da machen sollen, sondern frage den Herrn: Herr, wirst du mich hier gebrauchen? Und gefällt es dir oder gefällt es dir, mich woanders hinzurufen? Zu Hause und auswärts. Ich möchte euch auch zeigen, dass das Werk weitergeführt wurde, bis es vollendet war. Das, vielleicht habt ihr in der Liste, wenn du jetzt mit der Mauer Jerusalems nicht vertraut bist, wir sind ganz langsam, wie ein Uhrzeiger sind wir vom Norden zum Süden gegangen und dann sind wir zurück nach oben gegangen. Wir sind den ganzen Weg herumgegangen um die ganze Mauer. Wenn ihr jetzt diese Listen folgt und die ganzen und die Mauer und das Tor und der Turm und der Schaftor und wir sind um die Stadt herumgelaufen. Jahre zuvor im Februar haben Elise und ich eine Tour zur Stadt York in Nordengland gemacht und es war sehr kalt. Es war hat geschneit. Und unsere Gastgeber waren Yorksmen, die waren sehr tough. Und wir sind an den Mauern entlang gelaufen, von den Stadtmauern von York. Und mir war noch nie so kalt. Und ich sage nur das, es war... Manchmal können Stadtmauern sehr schwierig sein. Auch nur sie im besten Wetter oder am schlechtesten zu umrunden. Aber diese Leute haben die Mauern gebaut, die nicht einfach nur nicht gestanden sind, sondern die zerrüttet waren, wo Trümmer lagen, in einigen Orten komplett zerstört waren und an anderen Orten waren sie nur angeschlagen. Manchmal, und die mussten die Türen einsetzen, und das ist so wiederholt in Vers 3, die Türflügel sind eingesetzt, die Schlösser und Riegel. Also das Werk ist immer weitergegangen. Und wenn du das nochmal liest, dann wirst du es merken, und Nehemia geht einfach weiter zum nächsten Abschnitt, wer arbeitet wo, bis es, und er geht vom Norden zum Süden, und dann geht er wieder weiter. Und das ist wichtig zu erkennen, es ist eine ununterbrochene Linie. Der Dienst geht weiter. Und du hast sogar einige Menschen, die früher erwähnt wurden in einem bestimmten Abschnitt. Und die Leviten in Vers 17, nach ihm besserten die Leviten, das ist wieder ein anderer Abschnitt. In Vers 22, die Priester, die haben verschiedene Sektionen, an denen sie gearbeitet haben. Also wie viel gab es in diesem fortlaufenden Werk zu tun? Die Priester waren dabei vom Anfang bis zum Ende. Wenn sie den einen Abschnitt beendet hatten, gingen sie zum nächsten. Und dann gibt es noch den Joshua oder Yeshua, der auch in Vers 19 einen weiteren Mauerabschnitt. Und dann gibt es noch bei einem anderen in Vers 21 Meremot, ein weiterer Mauerabschnitt. Oder Vers 24 Binui, der Sohn Hadads, ein weiterer Mauerabschnitt. Jemand, der nicht von Jerusalem war, ist auch. Aber die Gruppe, von der du am wenigsten erwarten würdest, dass sie nochmal einen Abschnitt macht, ist Vers 21 bis 22. Es sind die Goldschmiede. Die Goldschmiede kommen da nochmal vor. Vielleicht nicht die härtesten Leute. Ich meine, diese Goldschmiede waren, die haben nochmal einen Abschnitt gebaut, obwohl es jetzt nicht die taffsten Leute waren. Was geht's dann jetzt? Was ist der Punkt? Sie haben nicht aufgegeben. Sie haben eine gottgegebene Arbeit gehabt. Und wenn sie einen Teil beendet haben, dann schauten sie, was es noch zu tun gab, denn sie hatten das Verlangen, Gott zu dienen. Und sie wollten, dass die Mauer gebaut wurde. dass das Volk Gottes verteidigt, beschützt sein würde und das Werk Gottes vollendet. So sind du und ich, wenn wir etwas tun, und das war, ach, das war schön, das war außergewöhnlich, ich habe Gott gedient, er hat mich gebraucht, das zu tun. Wie oft beenden wir so einen Dienst? Wie oft führen wir einen Dienst bis zum Ende durch? Wie einfach wir machen ein Werk zu Ende und dann lehnen wir uns zurück und sagen, jetzt haben wir guten Dienst getan, lass uns ein bisschen ausruhen. Ich habe jetzt genug getan. Ich habe jetzt Pause verdient. Gehen wir in Urlaub. Aber das wird uns hier nicht gezeigt. Und ich denke, wenn du das Zeugnis des Neuen Testaments auch betrachtest, dann siehst du das wieder mit den Dienern Jesu. Einiges, was immer wieder bis in die heutigen Tage sich fortsetzen sollte, dass Jesu Jünger ihm nachfolgen in seinem irdischen Dienst. Ja, sie verstecken sich aus Furcht, sie sind verfolgt und getötet, aber vom Pfingsttag an bis heute sterben sie, sind aufgehängt, Löwen vorgeworfen, gezeugnet in Afrika, Arabien. Sie haben aber die Christus gedient bis zum Ende. Das war nicht nur, dass Paulus eine Missionsreise sah, sondern drei, die in der Schrift berichtet wurden. Drei Missionsreisen hatte Paulus. Da ist eine ganze Welt von Werken, eine ganze Welt von Diensten, die Christen zu tun haben, um das Wohl des Volkes Gottes willen und zum Lobpreis Christi. Und so möchte ich dich herausfordern und ermutigen, gib nicht auf. Sag nicht, genug ist genug. Wenn es kalt ist oder sehr hart ist, wenn du daran festhältst, wenn du evangelisierst dieselbe Person und du denkst, du kommst nirgendwo hin und du hämmerst wie auf mit einem Hammer einen Stein zu bearbeiten und es tut sich nichts, dann bleib dran. Hör nicht auf. Führe das Werk fort. Und wann immer dir Gott es gewährt, einen Dienst zu vollenden, dann suche nach dem nächsten, um seiner Ehre willen. Halte aus. Bleib dran. Brenne für Christus, anstatt ausgebrannt zu werden. Lass uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir für die Schriften, für diese altertümliche Liste, diesen Bericht deiner Gnade, deinem Volk gegenüber und dem Dienst für dich. Wir bitten dich, dass du uns herausgefordert sein lässt durch das Studium deines Wortes, dass wir nicht uns selber in die Schrift hineinlesen, sondern dass wir es gewähren, dass die Schrift uns liest, dass wir von ihren Lehren erfasst werden und dass diese Lehren tief in unser Herz hineingelegt werden, dass sie uns herausfordern, dass wir in deinen Hand Werkzeuge sein können. Bitte zeige uns, Herr, die Herrlichkeit deiner Macht und gebrauch uns als eine Gemeinde, Herr. Hilf uns, dich als dein Königreich auch in Stuttgart eingesetzt zu finden. Bei unseren Nachbarn, Freunden, bei unserer Familie. Gebrauche uns als eine Gemeinde, dass wir eine missionssendende Gemeinde sind. Gegenüber der Straße und auf der ganzen Welt. Herr, gib deinem Volk Stärke zu stehen. Und Vater, wir bitten das in Jesu heiligem Namen. Amen.